Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für dich mit Nico Backspin. In der ersten Folge der neuen Staffel ist der Stand-Up-Comedian und Moderator Aurel Merz zu Gast. Rap hat ihm schon immer Motivation gegeben und ist für Aurel so ein richtiges Jugendgefühl. Zusammen mit Nico redet er darüber, wie es in seinem Leben und seiner Karriere immer wieder zu Überschneidungen mit der Hip-Hop-Szene gekommen ist. Stand-Up mit der Kultur und Musik zu verbinden, könnte er sich tatsächlich selbst gut vorstellen. Welchen Beziehungsstatus er hat und wann er seine ersten Berührungen mit Rap hatte, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß!
Hallo Aurel, danke für deine Zeit.
Hallo Nico, freut mich auch sehr.
Was ist Rap für dich?
Boah, was ist Rap für mich? Das ist natürlich eine sehr, sehr offene Frage. Es ist so ein bisschen Jugendgefühl. Ich komme ja aus Stuttgart, ursprünglich aus Stuttgart, und wir haben uns ja früher immer ziemlich damit gerühmt in Stuttgart. Also das war schon immer irgendwie auf dem Schulhof immer so ein Ding, dass wir ja quasi Hip-Hop in Deutschland erfunden haben. Und das ist dann so ein bisschen neben der Brezel irgendwie unser Nationalstolz gewesen. Und deshalb bin ich dann direkt irgendwie so in so Sommertage versetzt, in denen, keine Ahnung, ich weiß nicht, kennst, warte mal, wo kommst du her?
Hamburg. Also wir haben Hip-Hop erfunden.
Ja, das ist nicht ganz richtig, aber dass ich dich in der Hinsicht korrigieren muss, das ist nicht. aber irgendwie denke ich dann so an so Sommertage irgendwie Schlossplatz zurück, und wir sind dann immer als kleine Scheißer da runter. Wir hatten damals diesen Skatepark, die hieß Gase, weil das war, ne, das war diese so an so einem Tunnel. Das heißt, es war wahnsinnig schlechte Luft drin, und man hat sich so als kleiner Krümel da auch kaum reingetraut. Und da dann irgendwie mit Freunden Hip-Hop zu hören und Rap zu hören und Mixtapes zu hören und auszutauschen, das ist für mich Rap.
Ich habe das Gefühl, ich spreche dann mit jemandem, der auch genau weiß, wovon er spricht. Das ist ja für mich auch immer ganz spannend, um zu gucken, wie tief man da drin steckt. Vor allen Dingen hast du mit Stuttgart ja eigentlich auch eine sehr gute Basis gehabt, ne? Also da ist ja genug, wie du schon sagst, auch aus den, ne, du bist ja auch Jahrgang 80, richtig, ne?
89
bist du, aber das heißt, du hast auf jeden Fall genug Zeit mit Hip-Hop in deiner Stadt miterlebt, die dafür geführt hat, dass man halt so ein Selbstbewusstsein sich daraus erarbeitet hat.
Absolut. Ich kann dir auch so ein paar Namen sagen, die wir dann so die ersten Mixtapes waren, die wir bekommen haben, wenn dich das jetzt schon interessiert.
Leg los, alles, was du willst. Das ist dein Talk.
Es war immer so, weißt du, immer die Jungs mit großen Brüdern, die hatten dann immer irgendwie die Kassetten von, geil, dass man damals auch noch Walkmans hatte. Ich krieg gerade richtig einen nostalgischen Backflash. Ne, Afrop war dann immer das Erste, was rumging. Natürlich hatten wir die Fantas, und aber auch dann, wie du von dir aus Hamburg, Sammy waren so die ersten Kontakte. Dann hatten wir in Stuttgart natürlich noch die Hip-Hop Open, die bei uns natürlich auch irgendwie immer so ein Standard waren. Und immer die coolsten Kids, die dann immer entweder, also ich habe es erst ein bisschen später auf die Hip-Hop Open geschafft, aber die Kids, die dann alle schon auf den Hip-Hop Open waren, das war dann immer, wenn man zurück in die Schule kam, oh mein Gott, wie cool.
Ja, finde ich stark. Aber lass uns da noch mal ein bisschen reingehen, weil das ist immer ein Punkt, den ich persönlich sehr gerne mag, weil er auch zu der Legendenbildung des eigenen Hip-Hop-Charakters so ein bisschen dazugehört. Wer war dein erster Kontakt?
Ich glaube, es müsste Afrop gewesen sein. Ich glaube, ich kann mich relativ gut erinnern, dass irgendwann ein Kumpel mit einem Mixtape von Afrop kam, und theoretisch muss Afrop da wahnsinnig jung gewesen sein. Also es war dann so, bei uns hieß es einfach nur dann so, also ja, ich habe von meinem Bruder so ein Underground Mixtape, und ich vermute, es muss Afrop gewesen sein. Und es kann sein, also es gab dann auf definitiv ja doch, es muss Afrop gewesen sein, ja.
Und wer, du hast gesagt, ein Kumpel war es, ne? Also was musikalische Sozialisation von zu Hause oder vom Schulhof oder von Freunden?
Nee, auf jeden Fall vom Schulhof. Auf jeden Fall, ja, es waren immer so Jungs mit größeren Brüdern. Eigentlich einer, mit dem ich auch noch sehr, sehr lange sehr gut befreundet war, war ziemlich, wir hatten in Stuttgart einen Laden, der hieß Insane. Das war so ein Sprayladen. Und in dem hing ich dann auch immer mit ein paar Kumpels rum. Es war immer, rückblickend muss ich mir so absurd vor, weil wir waren wirklich Kinder und saßen dann in diesem Insane, in diesem Sprayladen da irgendwie auf der Couch rum und haben dann so Platten gehört. Also, und da waren auch so viele Underground-Rapper, die ich heute auch alle gar nicht mehr kenne. Aber Stuttgart hatte halt einfach extrem früh so eine Szene. Und eines Tages ist dann mein einer Kumpel, der wurde von seinen Eltern in die USA in so ein Basketballcamp geschickt. Und sie hatten eigentlich, hieß es, also ich glaube immer noch, dass es so ein Erziehungsbootcamp war, weil die Eltern waren total streng. Und ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass sie ihn wirklich in ein Basketballcamp geschickt haben oder sie wollten ihn einfach nur loshaben. Auf jeden Fall kam er dann zurück mit einem Bunch of Platten. Und das hat für so ein bisschen mein Rap-Bild und meine Rap-Welt komplett verändert, weil es gab diese Platten noch nicht. Und also in Deutschland, und es war Talib Kweli. Er hat wahnsinnig viel von Talib Kweli mitgebracht. Und rückblickend weiß ich, dass auf diesen Talib Kweli-Platten fucking Kanye-Tracks drauf waren. Lange bevor Kanye Kanye war. Und das ist mir erst aufgefallen, als ich die Kanye-Doku mal auf Netflix geguckt habe. Dass ich ja Kanye schon kannte, bevor man Kanye kannte. Easy, sorry.
Ja, das heißt aber, du bist ja relativ schnell, relativ tief eingetaucht, ne? Hast du es, also war das schnell quasi auch Lebensmittelpunkt? War es Teil der Erziehung? Warst du Teil der Szene, dieser Kultur?
Ja, ich habe das Gefühl, ich bin in der Hinsicht so ein bisschen Mitläufer gewesen, weil ich nie so, also ich habe das Zeug nie ausgekramt. Also es hatte zum Glück hatten meine Freunde dann irgendwie dieses Zeug. Also ich habe das jetzt nie selber besonderes Zeug selbst gefunden, aber ich war dann zwangsläufig schon ein bisschen Teil dieser Kultur. Ja, weil ich das natürlich mitgehört habe, mit irgendwie da so reingesaugt wurde. Aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie dachte ich immer so, ich glaube aber jetzt rückblickend, wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, dass sich jeder so ein bisschen uncool gefühlt hat, sondern dass wir ja alle nur so, wir waren ja Kids, dass wir alle so dachten, oh, wir sind fucking cool, jeder muss auf jeden Fall irgendwie cool rüberkommen. Gerade wenn wir in so Hip-Hop-Läden saßen und da diese Mucke gehört haben, diese Platten gehört haben. Aber als wir diese wirklich, und das war wirklich unser bester Moment, als wir diese Talib Kweli-Platten in diesen Hip-Hop-Laden zurückgebracht haben, waren wir Kids plötzlich wirklich cool, weil die hatte hier einfach keiner.
Ja, alleine mit Talib Kweli kommen, zeigt schon, du bist tief innerhalb der Szene gewesen und selbst wenn es quasi du nur dich hast beliefern lassen, ja?
Ist auch so geil, mein Kumpel hat wirklich aus diesen USA, er hat Talib Kweli-Platten und wahnsinnig viele Porno-Heftchen mitgebracht. das waren seine zwei Importe, ich erinnere mich noch, er hat den Koffer aufgemacht und er war von oben bis unten voll mit Porno-Heften und diesen Platten.
Okay, je nachdem, was dich davon am meisten geprägt hat, da können wir vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Hat es denn aber auch irgendwie Einfluss auf den, also mal abgesehen davon, dass du cooler sein wolltest, würdest du so rückblickend sagen, dass es auch Einfluss aufs Leben, auf Identitätsfindung hatte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, bei mir auf jeden Fall. Also ich meine, ich höre ja bis heute einfach am liebsten, zumindest zu Hause, am liebsten Hip-Hop. Ich kann so ein bisschen so Black Culture involviert bin, war das dann auch so einer der ersten Kontaktpunkte. Das ist ja auch so absurd. Ich meine, irgendwie so Will Smith zum Beispiel, der so lange, also das Kind einfach immer mein Vorbild war, weil ich mich halt mit dem identifiziert habe, weil er natürlich auch so aussah wie ich, ist ja auch einfach eigentlich ein Rapper gewesen. Also er hatte ja Grammys, bevor die diese Serie gemacht haben. Und ich habe auch, es klingt heute irgendwie ein bisschen cringe, das sozusagen, aber ich habe so viele Will Smith-Alben gehört, die ganze Zeit schon. Ich hatte von Freakin' It diese ganzen, und die sind auch nicht schlecht, die sind auch fucking gut. Und das vergisst man immer, weil er halt irgendwie danach Hit State Doctor und so weiter gedreht hat. Aber es war schon irgendwie geiler Hip-Hop. Und deshalb hatte ich schon das Gefühl, dass es mich so viel gebildet hat, also viel geformt hat. Und ich habe wahnsinnig viel Rap auch und Hip-Hop gehört, wenn ich quasi, ich habe Leichtathletik gemacht. Und ich habe immer um mich quasi ich habe 100 Meter Lauf hauptsächlich gemacht. Und ich habe immer vor jedem Rennen wie ein Wahnsinniger mich so aufgeputscht mit Hip-Hop. Ich habe wahnsinnig viel Eminem gehört, weil das dann so der erste Agro-Battle-Rap war. Ich glaube, Eminem feat. Obi Tries Till I Collapse war so mein Standardsong kurz vorm Rennen. Dann war ich immer total, also das hat mich schon immer ins richtige Mindset gebracht. Ich kriege richtig Bock gerade, wenn ich auf den Song.
ich merke das. Ich mag das auf jeden Fall. Du hast ja so ein bisschen auch von Identität schon selber gesprochen, dass du dich ein bisschen gefühlt hast wie Will Smith. Wie ist das eigentlich, wenn man in Stuttgart groß wird? Fühlst du dich als Außenseiter?
Also ich hatte mich immer total als Außenseiter gefühlt. Meine, einmal klar, vielleicht so optischer Natur am Anfang, so die ersten, sag ich mal, 10 Jahre, auch allein schon, weil ich komme aus einer Künstlerfamilie. Und die Stadt ist sehr, sehr spießig, auch in vielen Teilen. Und es ist sehr untypisch, vor allem damals gewesen, sehr untypisch irgendwie, dass deine Eltern Künstler sind und irgendwie Kreative sind, sondern es sind alles irgendwie Business-Mogule. Im besten Fall gehört denen nicht nur ein Porsche, sondern denen gehört Porsche selbst. Ich hatte ein Stipendium in der Grundschule für eine Privatschule. Tatsächlich, weil die auch einfach irgendwie normale oder solche Kinder wie mich und meine Schwester haben wollten. Und das hat uns dann, was eigentlich rückblickend vielleicht gar nicht so gut war, einfach weil wir einfach nicht diese finanziellen Funds hatten, die dann meine Mitschüler und so und Mitschülerinnen hatten, irgendwie auch in so eine komische Sonderposition da gebracht. Und da hat man sich dann schon manchmal so ein bisschen ausgegrenzt gefühlt. Aber dann später habe ich irgendwie so viele, also wirklich dann so mit 12, 13, so viele Black Friends in Stuttgart gefunden. Es gibt so viele Eritreer und die alle dann quasi eingewandert sind und deren Eltern eingewandert sind. Und dann hatte ich so viele Freunde. Und dann hat sich das Gott sei Dank ein bisschen verlaufen und man hat so seine Crowd gefunden.
Da ist Hip-Hop wahrscheinlich auch immer allgegenwärtig gewesen, ne? Oder?
Ey, wir waren so viel, wir sind dann auch immer noch viel zu jung, mit gefälschten Ausweisen sind wir immer ins City Department gegangen. Immer ins City. Das war halt immer so, da waren die ganzen Baller aus den Barracks und so, sind dann da immer hingegangen und auch wieder wir Kids. Da lief halt nur Hip-Hop, Mann. Und Proton in Stuttgart ist auch so ein Hip-Hop-Club. Also es waren, shit, da waren wir so viel. Stimmt, das hatte ich richtig, das fällt mir gerade erst ein. Wir waren so viel auf Hip-Hop aus, auch viel zu jung. Einfach mit 14 in diesen Hip-Hop. Weißt du, ich meine, da waren so viele Basketballspieler, alle 2,10 Meter groß.
Aber,
und wir dazwischen.
Da gibt es ja zwei Dinge, die wir besprechen müssen. Das eine ist, gab es irgendwie, also auch vom Elternhaus, wahrscheinlich nicht, wenn das auch ein Künstlereltern das war, aber gab es so von dir so, weil du halt gesagt hast, manchmal unangenehm, gab es so Rechtfertigungsmomente? Ich meine, ich stelle mir Stuttgart auch in der Zeit schon als eine Stadt vor, die verstanden hat, dass es eine Hip-Hop-Stadt ist. Also musst du eigentlich voll ausleben können und überall da sein.
Ja,
ne?
Absolut, absolut. Also ich meine, massive Töne kamen ja auch aus Stuttgart. Also die Stadt war auf jeden Fall richtig Hip-Hop geprägt. Ich muss sagen, meine Eltern haben kein Hip-Hop gehört.
Ja, aber hatten die Angst um dich, weil du Hip-Hop hörst?
Nein, um Gottes Willen. Meine Eltern sind so, mach dein Ding, whatever. Also, die haben immer so ein Grundvertrauen. Und dieses Stigma, dass Hip-Hop irgendwie gefährlich ist, das war immer so, ich meine, das war so ein komisches Ding, was über Eminem und MTV irgendwo woanders stattgefunden hat. Da hieß es ja immer so, oh, Hip-Hop macht irgendwie was mit den Leuten und macht sie alle homophob und so. Und sorgt für Kriminalität. Das gab's tatsächlich nicht. Also damit wurde ich nie konfrontiert. Hab mich aber auch schon immer ein bisschen verwirrt. Also dieses Stigma. Hattest du das denn?
Nee, ehrlicherweise war das mir ziemlich egal. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass ich zum Beispiel auch der Erste war, der die Kappe getragen hat, als in meinem Umfeld, und alle mich deshalb komisch angeguckt haben. Ich bin aber auch so gnadenlos, habe das durchgezogen und habe mal auch angefangen, in jungen Jahren Sachen hier in die Seite rein zu rasieren, weil ich das aus Rap-Videos kennengelernt habe. Ich bin gnadenlos, also bestimmt ich habe es 4 Wochen durchgezogen, habe ich mir halt Criss-Cross-mäßig die Jeans verkehrt rum angezogen und den Kapuzenpullover in 3XL darüber und so. Also da war Hopfen und Malz verloren bei mir, ich habe genug Rechtfertigung gehabt, beziehungsweise an einem ziemlichen Punkt auch, okay, dem ist nicht mehr zu helfen, der ist verloren.
Das stimmt, was du sagst, natürlich auch der Style. Also den haben wir natürlich dann uns auch irgendwie so zusammengeklopft mit dem Budget, was irgendwie möglich war. Stimmt, sehr lange Baggies, also ich meine, jetzt trage ich auch wieder Baggies, aber
es kommt zurück.
Bestimmt, Baggies sind zurück. Klar, das muss ich sagen, meine Mutter war jetzt nicht so begeistert, dass ich die ganze Zeit, weil damals, ich meine, heute trage ich ja Baggies, aber ich trage die Hose nicht unterm Arsch. Komischerweise.
Zieh die Hose mal hoch, ne? Zieh die Hose
genau,
mal hoch.
Genau, man müsste immer die Hose hochziehen. Stimmt, wir haben alle wie Kids. Aber muss ich auch rückblickend sagen, jetzt wo ich wieder Baggies trage und die Hose trotzdem über dem Arsch sitzt, frage ich mich, wozu das überhaupt gut war, dass wir die Hose so tief getragen haben. Was übrigens ein wahnsinnig nerviges Gefühl ist. Aber irgendwie haben wir das gut durchgezogen. Stimmt.
Weil du es in den Videos so gelernt hast und weil es dir so ein kleines bisschen das Gefühl gegeben hat, du bist vielleicht auch einer von den Künstlern. Da aber die Frage, ich meine, du hast es ja jetzt heute auch vor Kameras und in die Öffentlichkeit deinen Weg gemacht. Warum bist du kein Rapper geworden?
Tatsächlich glaube ich, dass ich relativ unmusikalisch bin, beziehungsweise ich habe nie irgendeine Faszination an selber Musik machen gefühlt. Also es hat mich einfach nie interessiert. Ich habe einmal versucht, Flöte zu spielen und ich weiß nicht, ob es meine Aufmerksamkeitsschwäche ist, aber ich hatte so dermaßen keinen Bock darauf und habe dann nie so richtig... Ich habe wirklich nicht in meinem Leben nicht ein einziges Mal eine Faszination daran gehabt, selbst Musik zu machen. Also ich höre wahnsinnig gern Musik. Ich habe auch natürlich mal den Plattenspieler von meinem Vater und seine Platten kaputt gescratcht. Das habe ich gemacht, aber irgendwie hat mich das nie fasziniert, weder aufzulegen, noch irgendwie zu rappen, noch irgendwas. Ich fand zwar schon immer, ich bin nie ein großer Fan auch von Konzerten gewesen. Also ich ist irgendwie nicht so richtig mein Ding, weil ich tatsächlich lieber auf der Bühne stehe. Und ich habe dann, für mich war es dann so, als ich dann mit Stand-Up-Comedy angefangen habe und dann plötzlich eine Rechtfertigung hatte, einfach vor einem Publikum auf einer Bühne zu stehen, war das für mich wie so eine Erleuchtung. Ah, that's the thing. Also ich wusste, ich würde gerne auftreten, aber es ist nicht Rap, es ist nicht Musik und Stand-Up war dann Gott sei Dank so, oh Gott. Manchmal, wenn ich hier Stand-Up spiele, denke ich mir so, ey, wie glücklich ich bin, dass ich was gefunden habe, wo ich nicht im Publikum stehen muss, sondern auf dem Publikum vor dem Publikum stehen kann, weil es einfach ein geiles Gefühl ist. Aber Gott sei Dank kann ich das auch ohne, dass ich versuche, dabei einen Beat zu treffen.
Ja, aber gibt's nicht irgendwelche Aufnahmen von dir aus dem Jugendzentrum XY mit der geheimlichen, bitteren Wahrheit, die heute noch jemand irgendwo im Schrank liegen haben könnte?
Das habe ich wunderbar umgangen. Ich muss auch sagen, weil das auch angesprochen ist, also mit dem, ne, ob Leute Angst hatten, mit dem Lifestyle, der dann viel oftmals in Hip-Hop porträtiert wird und so weiter. Aber da war ich auch nie so, das hat mich auch irgendwie nie, ich hatte jetzt nie das Gefühl, ich müsste jetzt sprayen. Ich hatte nie das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Knarre ziehen oder so. Ich war nie ansatzweise besonders Gangster oder irgendwie und hatte auch nie den Anspruch, gefährlich zu sein. Ich hatte auch nie den Anspruch, selbst Musik zu machen. Also es hat mich wirklich einfach nur gepusht. Ich habe einfach die Musik geliebt, aber ich habe tatsächlich nie das Gefühl gehabt, ich müsste irgendeinen Lifestyle, der da drin vorgelebt wird, mitleben.
Aber du bist ja dann...
Interessanterweise.
Ja, du bist ja bei den 2000ern, Eminem hast du gesagt, irgendwann in diesen 2000ern, ja, kommst du in die Pubertät, dann steckst du mittendrin in dem ganzen Kram, dann kommt aus Berlin, Argo Berlin, dann kommen die harten Jungs, stimmt, dann wird alles ein bisschen härter, du bist Stuttgarter. Ich weiß nicht, wo du da in deinem Leben gerade gewesen bist, aber das hat doch eine Faszination gehabt oder hat dich das nicht mitgenommen?
Interessanterweise eigentlich nicht so richtig. Ich weiß nicht irgendwie, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich will meinen Eltern keinen zusätzlichen Stress machen. Also ich hatte das Gefühl, so Schule ist genug Stress. Also es ist wirklich genug Stress gewesen, dass ich irgendwie von Jahr zu Jahr zu kämpfen. Und war schon viel damit beschäftigt, irgendwie mich darauf nicht vorzubereiten und da immer so gerade so durchzukommen in diesen Jahren. Und dann hatte ich einfach echt nicht, ich hatte das Gefühl, irgendwie, das ist schon ein Struggle genug alles, wenn ich jetzt noch irgendwie Scheiße baue und irgendwas mache, was irgendwie meiner Familie schaden könnte, das hat mich irgendwie nicht angemacht. Und deshalb war ich in der Hinsicht eigentlich echt immer total brav und hab wirklich mich davon nicht inspirieren lassen. Aggro war okay, aber hat mich tatsächlich auch nicht so richtig gecatcht am Anfang. Ich muss sagen, ich habe neulich mal so bei so einer längeren Autofahrt irgendwie, glaube ich, alle Sido-Alben durchgehört. Und die sind ja fucking gut, Mann. Und ich war wirklich, es hat mich wirklich... Habe ich damals irgendwie nicht so richtig, ich habe zwar, ne, man hat ja meinen Blog und so weiter mitgenommen, aber es hat mich damals nicht so richtig erwischt. Wahrscheinlich, weil es Berlin damals war und vielleicht jetzt, wo ich Berlin über alles liebe und ich endlich so mein richtiges Zuhause gefunden habe, hat sich das vielleicht geändert, aber damals hat das nicht so krass mit mir resoniert.
Ja, ist ganz interessant. Ich habe in meinem Leben auch Punkte immer gehabt, wo ich die Musik, wenn ich sie in dem Land gehört habe, anders verstanden habe. Also keine Ahnung, UK Drill hört sich in London an, einfach anders an, als wenn du ihn, keine Ahnung, in Hamburg hörst. Und das Gleiche wird auch mit Sido Sound in Berlin, weil du siehst die Bilder, die beschrieben werden, siehst du auf der Straße.
Es ist so witzig, dass du das ansprichst, weil ich war in London am Wochenende und natürlich habe ich in London dann English Rap gehört und es ist einfach different. Ich weiß nicht, was es ist, ob es der ganze Backstein da überall ist und die rauchenden Schornsteine und dieses Arbeiter-Feeling, aber es knallt einfach komplett anders.
Ja. Absolut Cosign. Ist auch eine große Empfehlung für jeden, der irgendwo mal hinreist. Nimm die Musik, wenn du auch Spanien reist, such dir eine spanische Playlist, hör das an.
Yo, Reggaeton. Du musst auf jeden Fall Reggaeton in Südamerika hören. Das ist auch different.
Ja, definitiv. Spannend ist bei dir, du hast ja deinen Weg gefunden für dich und hast irgendwie, also es gibt jetzt auch eine neue Show, du bist im Fernsehen, du bist überall präsent, du machst deinen Kram. Da kannst du ja vielleicht deiner mal, also ich komme an zwei Punkte dabei. Der erste ist den Weg dahin. Ist ein bisschen pathetisch, aber würdest du sagen, dass so die Liebe zu Hip-Hop da auch Einfluss drauf hatte?
Auf jeden Fall. Also gerade dieses Mindset, dass du quasi spitten musst, also ich muss mal ganz von vorne anfangen. Also ich habe immer vor wichtigen Themen, weil man Lose Yourself von Eminem, einfach diese Kultur, okay, jetzt ist dein Moment, jetzt muss es abgehen. Mhm. Das hat mich schon immer gecatcht und immer inspiriert und ich war auch irgendwie, das kommt auch vom Sport, dass ich immer dieses Mindset hatte, okay, wenn Game Time ist, ist Game Time, ne? Wie leicht der Startschuss kommt und jetzt musst du delivern. Und das finde ich ist bei Hip-Hop halt so ein Ding. Und das habe ich schon immer irgendwie so in das, was ich tue, was so albern klingt, aber ich habe es trotzdem immer in Comedy quasi implantiert. Jetzt ist Game Time, jetzt gehst du auf die Bühne, jetzt musst du abgehen. Oder jetzt beginnt die Show, jetzt musst du rauslaufen, jetzt musst du abliefern. Und dann, natürlich, ich meine, ich habe ja, sagen wir mal so, den ein oder anderen Beef so auf Twitter oder so schon angefangen, damals zum Beispiel auch mit dieser Pferdebubble oder irgendwas, passiert halt, ne? Und auch da habe ich immer dieses Bar-Spitten-Mindset. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie diesen Moment gibt, dass man da in so einen Schlagabtausch mit irgendwie so einer Bubble gerät, dann muss man jetzt Bar-Spitten, bis es vorbei ist. Und da habe ich irgendwie schon immer diese Battle-Rap-Mechanik in meinem Kopf drin. Und das ist eine Offenbarung, das ist auch ein bisschen peinlich, aber das Mindset wende ich auf Comedy auf jeden Fall an. Und du brauchst ja auch gerade, wenn du selbst im Stand-Up, selbst auf Twitter oder so, du musst Lines droppen. Und diese Lines droppen, das machst du halt, das ist halt basically, ne, das ist ein Teil von Hip-Hop.
Ich mag voll, wie du das beschreibst, weil Teil von meiner Welt, in der ich stecke, ist auch, in andere Welten zu gehen und festzustellen, wie viel Hip-Hop da drin steckt.
Ja.
Und die Art und Weise, wie du das beschreibst, wie du deinen Kram machst und die Tatsache, dass wir heute drüber reden, zeigt mir ja, dass auch an der Stelle, wo vielleicht auch ganz andere Menschen mit dir in Kontakt kommen und deinen Kram gucken und das mögen, was du machst, steckt genauso viel Hip-Hop wie in dem anderen Teil, der vielleicht näher dran liegt. Und das gibt mir immer ein gutes Gefühl, dass diese Kultur und das Mindset da einfach nicht aufzuhalten ist.
Absolut. Und das ist ja so, das ist so lustig, weil ich gestehe das hier gerade so ein, ne? Und das ist ja dann doch auch, natürlich hat man irgendwie so als Kind auch so den Traum, irgendwie so Rapper zu sein und schlagfertig zu sein oder so. Und ich finde es irgendwie cool, also da muss ich sagen, ist der coole Part, dass ich einen Weg gefunden habe, das mit meiner Form von Talent dann doch noch irgendwie einzusetzen.
Ja, du machst jeden Tag so ein kleines bisschen dein eigenes 8-Mile scheinbar, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir eine Aufzeichnung haben oder so oder ein Live-Stand-Up oder so, auf dem Weg zum Stand-Up-Club, wenn ich irgendwie jetzt hier auch selbst nicht zu einem Open Mic gehe, dann höre ich schon meistens noch ein bisschen Hip-Hop so und und man fährt ja dann so seinen eigenen Film und das ist schon ziemlich geil. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es relativ viele Comedians machen. Man darf auch nicht vergessen, viele Comedians, glaube ich, träumen ja auch ein bisschen davon, Rapper zu sein. Und vielleicht auch manchmal auch andersrum. Und ich finde es eigentlich ganz schade, dass in den USA ist Rap und Hip-Hop viel mehr connected. Also du hast Comedy Def Jam und so. Du hast voll oft da so Crossover-Events. Was es hier jetzt noch nicht so richtig gibt, aber ich das Gefühl habe, so sich schon sehr so entwickelt, weil einfach viele von uns Comedians Hip-Hop lieben.
Ich glaube, das ist ein Generationsthema und das kommt wie bei allem immer ein paar Jahre später, aber es wird kommen. Denn, und das ist ja auch das Schöne, deine Arbeit hat nicht so viel mit Hip-Hop zu tun gehabt. Das ist Comedy, das ist Entertainment. Aber wie viel Hip-Hop steckt dir da drin? Also A, von der Macher, das haben wir schon gesprochen, aber auch B, inhaltlich. So, also hast du auch immer wieder versucht, mit Rap zu arbeiten, Gäste daher zu holen oder die Thematik mit aufzunehmen? Und wenn ja, was und warum?
Ja, absolut. Also ich war mal ganz, das kennt kein Mensch mehr, aber ich habe mal so ganz früher, also ich hatte mal eine Late-Night-Show auf Tele 5, aber doch bevor ich die hatte, habe ich die quasi im Internet gemacht und habe damals dann viele Rapper so eingeladen. Also das hieß damals auch, glaube ich, schon Boomerama und die lief dann auf Tele 5 später und da habe ich viele Rapper eingeladen und viele Talks mit denen gemacht und das hat aber auch ein bisschen damit zusammengehangen, dass diese Fanbase, die Rapper haben, das ist so ein ganz anderer, das ist ein ganz anderer Schnack. Ich bin immer fasziniert, wie krass diese Rapper und mobilisieren. Also du packst einfach ein Video mit, damals war das Marjo zum Beispiel, und Summer Jam hatte ich als Gast und du packst ein, und Afrop hatte ich auch da, aber du packst einfach ein Video mit denen ins Internet auf einen basically leeren YouTube-Channel und aus irgendeinem Grund explodiert das bis zum geht nicht mehr. Leute finden das, und ich finde das sehr, sehr faszinierend. Ich finde sehr, sehr faszinierend, wie extrem Rapper in der Lage sind oder Hip-Hop in der Lage ist, einfach so eine Fanbase zu mobilisieren. Ich habe bis heute nicht ganz geschnallt, woran es liegt. Also außer, dass es natürlich, ich mag die Kultur und so weiter. Aber die Fans sind irgendwie anders drauf. Die sind irgendwie heftig investiert.
Ja, ich habe da eine kleine Theorie dahinter, die mit bestimmten Generationen dann nicht mehr greift. Aber auch meine Generation ist ja krass supportive gewesen, weil wir ein kleiner Kreis waren und der ist dann größer geworden, aber es war ein Teil von uns. Und irgendwann kam ja dieser große Break, dass der Industriemarkt für Musik einfach am Boden lag. Und dann wiederum haben Hip-Hopper es aber geschafft, ihrer Community zu sagen, wenn du möchtest, dass ich weitermache, musst du mich supporten. Bleib an meiner Seite. Ich nehme dich mit in mein Leben hinein. Also bist du Teil meiner Welt und dann kannst du mich supporten. Der es durchgespielt hat, ist Bones, der ja teilweise, eine, ich glaube, eine halbe bis eine Million Follower jeden Tag in seinen Live-Stories hatte bei Instagram, ja. Die seinem Leben gefolgt haben und ihn halt so Multimillionär gemacht haben. Aber dieses Bündnis ist halt, also das war Social Media, bevor es Social Media gab, glaube ich.
Ist krass, ja. Macht absolut Sinn irgendwie, dass sie mit diesen Leuten irgendwie anders connected sind. Aber ich meine, ich kann das nachvollziehen manchmal so mit so Sportlern. Also manchmal für eine Zeit lang interessiert mich sehr, sehr genau, was ein bestimmter Sportler wann macht. Gerade so, wenn es irgendwie NBA-mäßig Richtung Playoffs geht, will ich genau wissen, ist Steph Curry fine? Ist he fine? oder auch manchmal wie mein Lieblings-UFC-Kämpfer Israel Adesanya, wenn es Richtung Kaffee, ist he fine? Bin ich auch sehr investiert. Also kann sein, dass es dann beim Rap genauso funktioniert irgendwie. Weißt du, dann google ich jedes Interview, weil ich mir so denke, oh, kriege ich einen Indiz, ob alles okay ist, sind sie ready? Vielleicht ist es das.
Du hast ja schon ein paar Formate jetzt auch in deinem Leben gemacht, ne? Ist es einfach, da Hip-Hop einzubauen? Also auch thematisch, inhaltlich? Wenn, das ist ja dann eher öffentlich-rechtlich, also, mainstreamig. Ja, das ist uns zu nischig, zu nerdig. Oder kriegst du Hip-Hop überall platziert?
Ja, ich habe ja so bisher so das Glück. Ich meine, eigentlich wurde ich basically nie für irgendwas besetzt selbst. Also ich musste alles, was ich irgendwie gemacht habe, jedes Format selbst erfinden. Oder mittlerweile, jetzt habe ich eine Produktionsfirma gegründet, mein neues Format, diese Late-Night-Show Neotropic Tonight, produziere ich jetzt auch selbst. Und ich habe das Gefühl, das ist aber auch irgendwie so der Weg, weil es gibt für mich nicht viele, es gibt für so Typen wie mich, gab es, bevor ich kam, keine Marke, keine Nische und es hat mich niemand besetzt. Und wenn ich die Formate nicht erfunden wäre, zum Sender gegangen, habe gesagt, das will ich machen, hätte es nicht gegeben, weil niemand gesagt hätte, okay, wir brauchen exakt den Typen. Und dadurch habe ich so eine gewisse dann Narrenfreiheit bisher zumindest genossen, in der ich einfach viele Ideen selbst umsetzen konnte. Und da sind die Leute dann jetzt nicht so, dass sie mir dann noch bei der Musikauswahl widersprechen, nachdem sie sowieso schon alles durchgewunken haben. Haben sie, glaube ich, dann jetzt nicht, wäre jetzt mir Hip-Hop abzusprechen, definitiv. Das wäre ganz weit hinten in der Liste an den Dingen, die man dann versucht vorher vielleicht zu sagen, nee, das bitte nicht. Deshalb komme ich da eigentlich immer ganz gut durch. Also ich versuche eigentlich immer, ich habe, glaube ich, in vielen Shows Hip-Hop-Titelsongs benutzt. Jetzt haben wir was selbst kombiniert. Es ist einfach irgendwie, ich versuche jetzt auch gerade bei der neuen Show, versuche ich jetzt gerade noch irgendwie einen Rapper oder eine Rapperin am liebsten oder so als Gast natürlich einzubauen. Ist gar nicht mal so einfach mittlerweile, weil die sind alle mittlerweile satt und riesig. Also die ganz Großen, das ist schon mittlerweile irgendwie ein ganz krasses Level, weil der Markt, also ich meine, wenn du siehst, ich habe gestern gesehen, Luciano in der fucking Mercedes-Benz-Arena, die spielen mittlerweile diese fucking Venues manchmal dreimal nacheinander. Es ist einfach crazy.
Das ist also ein anderes Level mittlerweile.
Das ist echt verrückt. Und das ist deshalb, die sind gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr so einfach, sind die zu bekommen. Aber ich bin dran.
Ja, wenn du Beratung, Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich helfe dir gerne, weil ich habe nämlich immer sehr viel Spaß daran, quasi auch mir mit in diesen Feldern Gedanken darüber zu machen, wo da vielleicht Hip-Hop in welcher Form auch gut platziert ist. Denn mein Kampf mit Hip-Hop ist auch immer der in der Zeit, und das merke ich jetzt auch in den neuen Welten, in denen ich gerade unterwegs bin, dass es das eine Bild davon gibt. Dass das, was der Mainstream daraus macht, das, was die böse Schlagzeile ist und nicht, was die Kultur bedeutet. Hast du die Kultur in dir?
Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich hätte nie gedacht, dass ich es mal sage, aber ich habe das Gefühl, die zum Beispiel die aktuelle Hip-Hop-Kultur, die ist ja gar nicht mehr die, mit der, die mich damals als Kid in Stuttgart geprägt hat, ne?
Ja.
Also man muss nämlich so sagen, jetzt rein rap-technisch, ich verstehe alles, was gerade passiert, und viele davon sind auch krass talentiert und so weiter, aber rein rap-technisch war das so, ich meine, Samy Deluxe damals war völlig absurd. Also es war für uns damals, ey, unser Gehirn ist explodiert, also bei Samy. Das war unfassbar. Und danach kamen halt viele Leute, die meiner Meinung nach technisch nicht auf dem Level waren oder dieses Level nicht gezeigt haben. Oder selbst Savage, Mann, fucking das Urteil. Oh mein Gott. Oh, neulich war, habe ich eine Sendung auch produziert und gemacht, das große Menschenraten, und da war Echo war Gast. Es war irgendwie für mich auch so cool. Ich habe Echo noch nie live gesehen, und dieser ganze das Urteil und die Abrechnung Beef. Oh fuck, Mann, das war für uns damals auf dem Schulhof einfach, das war die beste Soap, die es je gab. Es war einfach so fucking cool, und ich finde, das Urteil ist immer noch in unfucking fassbarer Song. Oder dann dieser Beef zwischen Samy und Azad. Ich und meine Jungs wollen deinen Napalm nicht hören. Ah, es war so fucking gut, auch dieser Beef. Diese Rap-Beefs damals waren different, weil die einfach sehr, sehr auf so einer, ich weiß nicht, die wurden ziemlich auf so Technik ausgetragen. Mhm. Und es war einfach fucking killer.
Ja, ich merke, aus was für einer Generation und auf was für einer Blickwinkel du darauf kommst. Du hast ja gesagt, ist nicht mehr ganz der Sound. Bist du eigentlich die ganze Zeit immer, also hast du versucht dran zu bleiben? Also wir waren bei Agro, dann kam irgendwann Materia Casper, dann kam Crow, dann kam irgendwann 187 Straßenbande, dann kam Streamingwelt, dann kam viel Lelele, Kapital
Bra. Da bin ich komplett in die USA einfach. Ich habe so die letzten 10 Jahre viel Kendrick und so. Da habe ich es doch stehen. Warte mal, ich muss kurz holen.
Jetzt geht er weg. Ich glaube, er sucht eine Platte oder ein Release. Und um mal ein bisschen zu flexen hier an der Stelle. Bin gespannt, mit was er wiederkommt. Jawohl. Definitiv. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das beste Album. Oder okay, mit eins der besten Alben der 2000er.
Genau, ich habe gerade die Platte geholt für die Hörer. So fucking gut. Genau, dieser Storytelling-Rap war einfach brutal.
Aber ist dann heute nicht OG Kimo genau dein Ding?
OG Kimo ist nice, habe ich aber ganz, ganz lange ignoriert. Und jetzt erst so, eigentlich erst vor kurzem richtig angefangen, bisschen einzutauchen, finde ich auch richtig geil.
Ja. Der deutsche Kendrick, er hasst mich dafür, dass ich das mal gesagt habe, aber es ist einfach so.
Ich wollte einfach sagen, dass ich da einfach viel mehr so in die USA gegangen bin und viel mehr, einfach dann viel mehr englischen Hip-Hop gehört habe.
Aber versuchst du noch am Zahn der Bleibe, also versuchst du noch aktuell zu bleiben? Versuchst du das noch mitzukriegen? Ist dir das wichtig?
Bilde ich mir das ein, oder ist alles einfach auch ein bisschen zu schnell geworden? Also man kommt nicht mehr nach, es sind so viele Akteure. Und diese ganzen, alles, was so richtig pappt, kriegt man ja irgendwie dann doch durch. Ich schaff's nicht hundertprozentig an der, ich Chance the Rapper. Mhm. Zum Beispiel dann war ich lange auf Chance the Rapper und so, habe ich viel gehört, war ich auch auf dem Konzert hier. Aber es ist, also so richtig glaube ich, dass ich nicht am Zahn der Zeit immer bin. Es ist aber auch, glaube ich, nicht richtig möglich mehr. Ich habe das Gefühl, der Output ist irgendwie so groß geworden. Speziell in Deutschland bin ich definitiv nicht auf dem Zahn der Zeit. In den USA ist es, glaube ich, noch schwerer. Und was ja irgendwie auch geil ist, wenn man jetzt schon so lange am Start ist, es ist einfach so, also ich meine, die fucking Classics sind, jetzt hat man ja seine 24 Jahre Classics, die man sich reinhauen kann, seit man angefangen Hip-Hop zu hören. Und das ist schon auch viel wert, Mann. Ich habe neulich, dann fängt man so völlig random in der Club von 50 wo ich mir so denke, der krasseste Mainstream-Song, so habe ich so damals wahrgenommen. Und dann finde ich den plötzlich so übermenschlich geil und kann ihn mir 5-mal am Tag anhören. Deshalb entdecke ich auch viel Shit einfach wieder, den ich damals, von dem ich so gedacht habe, das brauche ich jetzt gar nicht so sehr.
Du sagst was vollkommen Richtiges. Das Schöne ist halt das, was jede Generation so mit ihrer Mucke eigentlich ihren Weg hat und Hip-Hop so viel Vielfalt liefert. Ich so im Epizentrum merke auch, wie es in Wellen mich manchmal komplett verliert, mir vollkommen egal ist und ich gerade wieder so eine Welle habe, in der ich auch mit ein paar Tagen älter trotzdem einer jungen, neuen Generation an Rappern in Deutschland voll abnehme, was sie da machen und auch voll hinterhergehe. Und 5 Jahre dazwischen es waren, wo es mir vollkommen egal war, was sie gemacht haben.
Was findest du gerade aus Deutschland richtig geil?
Ich schicke dir ein paar Sachen. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Namen. Also Tom Hanks aus Hamburg zum Beispiel nenne ich da immer. Den mag ich wahnsinnig gerne. Kwame.
So. Warte, der Bruder ist Tom Hanks?
Tom Hanks.
Nice, okay. Ach, Tom Hanks.
Tom
okay.
Hanks. Wieder Tom Hanks. Nicht Tom Hanks, Tom Hanks. Mhm. Den nenne ich auf jeden Fall an der Stelle OJ Kimo auf jeden Fall. So, da gibt's so ein paar Kandidaten. Ich mag die P sehr gerne. Pimpf, mein Kollege, das macht sehr, sehr gute Sachen. Ich schick dir mal ein bisschen was.
Ich schick mal ein bisschen was rüber.
Dann kannst du mal ein bisschen eintauchen. Fakt ist, und das ist, was ich also als Verantwortung auf deiner Seite sehe, ist ja natürlich auch das Einbinden von Rap. Das machst du auf jeden Fall. Das hast du vergangen. Du hast ja gesagt, neues Format, da wird es das auch geben. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf, wie das passieren wird. Gab es auf dieser Kette irgendwann mal so Starstruck-Momente von dir? Gab es mal irgendwas, was du unbedingt hip-hop-technisch quasi, wenn du mal treffen wolltest, wo du gemerkt hast, okay, krass. Ja, es ist wirklich.
Nee. Also ich habe neulich habe ich Sammy in der Pizzazzola gesehen, hier am Ufer. Und Sammy ist halt für mich eine fucking Legende. Ich war mit meinem Papa eine Pizza essen und ich habe ihm einen Nod gegeben und er hat mir einen Nod gegeben. Und man weiß, ist es ein equally famous Nod oder ein equally black Nod? das weiß man nicht, aber ich war Sammy zu sehen. Ich hatte jetzt irgendwie, wollte ihn auch nicht stressen, weil wir auch mit ein paar Leuten da sind, sonst hätte ich Hallo gesagt. Aber Sammy ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, ist einfach eine Legende meiner, fucking Legende meiner Jugend. Deshalb, wen ich oft hier sehe und wer auch ein Kumpel von mir ist, ist Shovi von Massive Töne. Also, so nehme ich gar nicht mehr so wahr, aber wenn ich daran denke, wie wir damals, wie cruisen war irgendwie so völlig random, aber das war irgendwie so ein fucking Banger bei uns damals, als Kinder, Alter, diese singen. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Ich meine, wir waren, fuck, was sind wir gefahren? Bobbycar oder was? Also, aber so einen richtigen Starstruck-Moment hatte ich noch nicht. Ich war dieses Jahr auf dem Kendrick-Konzert in der Mercedes-Benz-Arena und ich hatte, wie gesagt, ich bin kein Konzerttyp. Und ich war völlig baff, wie fucking geil es war. Also es war unfucking fassbar gut. Und es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, dass es so gut war.
Das freut mich zu hören. Ich glaube, die Faszination von Konzerten darf man auch nicht unterschätzen. Und die Emotionalität zum Künstler ist dabei ein sehr entscheidender Punkt. Ich habe in meinem Leben zu viel gesehen, auch von Menschen, von denen ich... Also, wo ich die Emotionalität nicht hatte, das hat mir viel davon auch weggenommen von dem Hype. Aber es gibt auch immer mal wieder Momente, in denen ich mich selber dabei ertappe, selbst bei mir, dass ich dann denke, ja, geil, schön, das wieder auf der Bühne zu sehen.
Es sind wahrscheinlich ja auch irgendwie dann so Songs, die man halt, ne, ich habe dir gesagt, ich habe viel Kendrick gehört und wenn man dann halt die Banger hört, denkt man sich so, ja, fuck, ja, das ist schon auch geil. Also, so, dass es irgendwie dann, reinhaut. Ich überlege mir mal, weißt du, manchmal gehen da so, ich frage mich immer, wie das ist. Es gibt ja manchmal so, wenn dann so Snoop irgendwie nach Berlin kommt oder 50 nach Berlin kommt und so. Es ist ja, finde ich, fast mittlerweile dann schon, gerade zu Snoop zu gehen, ist ja irgendwie schon fast, ich weiß nicht warum, aber es ist fast schon ironisch, weil ich kann mir irgendwie nicht mehr vorstellen, dass Snoop so richtig abreißt noch. Mittlerweile, es gibt wahrscheinlich kein Produkt der Erde, für das Snoop nicht Werbung macht. Es ist irgendwie so, man überlegt sich, ob man dann so aus Nostalgie mal hingeht, aber bisher habe ich mich noch nicht getraut, zu so einem Artist zu gehen.
Mich hat ein bisschen wirklich auch selbst mich dann so ein bisschen verloren, obwohl ich nicht dran war, aber war dieser Moment, als er sein Video macht, wo er angeblich mit dem Kiffen aufhört, um dann 3 Tage später aufzulösen, dass er nur ein neues Produkt bewirbt.
Was hat da er gesagt? Es war so absurd. I give up smoke. Please respect my privacy in this time. Und dann I give up smoke. Smoke free grills. Ja. Und dann ist es dieser fucking Barbecue Grill, der halt ohne Smoke funktioniert. Es hat mich auch richtig angekotzt.
Da war ich sauer. Da war ich wirklich sauer.
Ja.
Was würdest du sagen, was ist das Größte, was Rapmusik dir in deinem Leben geschenkt hat?
Wow. Ich glaube, Motivation. Also, wenn ich jetzt Till I Collapse von Eminem höre, weil ich das als Kind vor diesen Dingern gehört habe, bin ich sofort ready to go, okay? It's going down. Irgendwas muss passieren. Dieses Lied oder überhaupt einfach Rap, der richtige Rap, mit dem ich auch was verbinde, hypt mich für irgendwas. Es ist, ey, und wenn es fürs fucking Aufräumen ist. Aber es hypt mich. Und dann ist Go-Time. Und auch immer heute noch, wenn ich mit meinen Kumpels, wenn wir irgendwie ausgehen und saufen gehen, gerade weil ich bei meinen Kumpels in London und wenn wir vorher dann irgendwie Hip-Hop hören, bevor wir auf eine Techno-Party gehen, whatever, aber vorher hören wir Hip-Hop, dann sind wir ready to go, okay? It's going down. Shit, Mann. Früher haben wir immer Soulja Boy gehört. Ich habe immer in Wien gewohnt, da haben wir immer Soulja Boy gehört vorm Ausgehen. Wir haben es immer flippen, also weiß nicht warum, ich frage mich bis heute, aber wenn wir trinken gegangen sind, dann hatten wir so einen Flipplatz in Stuttgart, der Tübinger Straße, da hatten wir so einen komischen, ich weiß nicht, da war so ein komischer Platz und da haben wir uns über Freitag zum Flippen getroffen. Ich weiß bis heute nicht, was Flippen hieß, ich habe das Gespräch verpasst, aber es war unser Flipplatz und da haben wir dann immer vorgetrunken und halt alles mögliche Hip-Hop gehört. Und auch das hypt einen immer noch fürs Ausgehen.
Ja, stark. Kannst du den Soulja Boy Dance? Kannst du das?
Soulja
Boy. Ja, ist okay. Ich wollte nur sicher gehen. Ob wir von der gleichen Sache sprechen.
Klar.
Gibt es aber irgendetwas, was dir Rap-Musik noch an Wünschen erfüllen kann? Gibt es irgendwas, was du noch auf deiner Bucketlist hast?
Du meinst, was ich noch unbedingt sehen, hören, machen muss im Bezug auf Hip-Hop?
Ja, also von, es kann ja alles sein, von einem Konzert, von einer Person, von einem Format.
Oh mein Gott, jetzt ist mir aufgefallen, ich habe doch mal eine Rap rausgebracht. In meiner ersten Late-Night-Show fällt mir gerade auf. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, er war ganz kurz, aber stimmt, jetzt habe ich es doch gefunden, aber ich weiß nicht, wo der ist. Werde ich auch verschwinden lassen. okay, so, was kann mir Hip-Hop noch erfüllen? Ich fände irgendwie so eine Art Combo-Comedy-Hip-Hop. Es gab hier, glaube ich, mal in Berlin so einen Versuch davon. Das fände ich schon irgendwie geil. Ich fände es schon irgendwie geil, wenn Comedy und Hip-Hop noch ein bisschen enger zusammenwachsen würden. Und es da irgendwie so ein Moment. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie es so richtig funktionieren soll, aber es ist möglich. Früher war es immer beim NBA All-Star Game, da gab es dann, keine Ahnung, ist immer ein Comedian aufgetreten, dann hat irgendjemand gerappt. Ich glaube, so ein Crossover-Event fände ich irgendwie schon sehr geil.
Du hast deine eigene Produktionsfirma, ne? Mach es den Hip-Hop-Way. Leg los.
I got the power. Es ist auf jeden Fall was man knacken muss. Und ehrlich gesagt, fühle ich mich jetzt inspiriert dazu. Also du hast recht. Und manchmal vergisst, ist auch gut, dass du mich dran erinnerst, weil manchmal vergisst man diese Ideen, weil man dann irgendwie in was anderem drin hängt und irgendwie über andere Dinge nachdenkt und was anderes für den Moment wichtiger erscheint. Aber das ist ein guter Reminder, dass ich das auf jeden Fall auf dem Zettel habe und behalten sollte.
Ich find's gut. Also wenn das die kleine Zündung war dafür, dass da irgendwas entsteht, freue ich mich sehr.
Unbedingt.
Ich schließe mit einem kleinen Fragebogen, so einem Steckbrief, den ich noch mache, um noch mal ein bisschen zusammenzusammeln, was du erzählt hast und noch ein paar Sachen dazu zu bringen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Lass uns noch mal zusammen. Das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen. Bist du in welchem Alter und womit?
Ich sage mal, dass ich da 11 war. Und es ist ein Mixtape gewesen, schätzungsweise Afrop und andere Stuttgarter Künstler.
Der erste Lieblingsrapper war dann auch Afrop?
Nee. Wie früh kam Eminem?
99, 2000.
Und Sammy?
Auch. Auch da.
Ja, dann müssen Sammy und Eminem gleichzeitig gekommen sein, was völlig random ist, dass es Eminem war, aber es war irgendwie geil.
Also Eminem oder Sammy, wenn du dich entscheiden müsstest?
Sammy Nam,
sehr stark. Dankeschön dafür. Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
Wow. Oh wow, ja. Also Good Kid, Mad City.
Der Rapper, dem jeder mal genau zugehört haben sollte, weil man das vielleicht nicht macht.
Das würde ich eigentlich auch sagen, Kendrick, weil dieser fucking Storytelling-Rap so gut ist.
Ich nehme das, was du mir gibst. Der Song, den du noch in 30 Jahren auswendig kannst.
Das Urteil von Savage.
Sehr gut. Du hast es geschafft. Zwei Rapper oder Rapperin, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten. Deine Traum-Collab.
Boah, geil.
Ich freue mich jetzt, wie du es jetzt schon feierst.
Nee, ich feier's nicht. Ich habe gerade einen Rückzieher gemacht.
Hast du Angst? Boah,
Nas? Boah, die haben die nicht schon? Nas. Die haben ja schon zusammengearbeitet. Dann Nas und Mace. Haben die schon zusammengearbeitet?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Das kann ich nicht aus dem Stegreif sagen. Klingt naheliegend. Gleiche Stadt?
Ja, ne?
Wieso die beiden?
Weil ich, also erst Nas ist Killer, haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen. Und Mace hat einfach den geilsten Song gebracht. Welcome Back, das war irgendwie ist das der Song aus dem Nichts gekommen und dann hieß es so, Welcome Back, the game ain't the same since I've ever... Und ich wusste gar nicht, für mich ist der ja nie gegangen. Für mich kam der ja da erst. Weil der muss gegangen sein, bevor ich im Hip-Hop drin war. Und dann waren wir alle so, wer ist das und warum sagt der Welcome Back? Wir kennen ihn nicht. Und das war für uns so eine Erleuchtung. Waren wir schon lange in einem anderen Skatepark. Da waren wir gar nicht mehr unten in diesem Schlossplatz-Skatepark. Da waren wir auf so einem Skatepark im Bodenviertel. Und dann war plötzlich Mace da und hat gesagt, er ist zurück. War geil.
Der Goat.
Boah. Boah, das muss ich einen sagen.
Komm jetzt nicht wieder mit Eminem oder so einem Quatsch.
Nee, dann komme ich mit Jay-Z.
Okay, wo? Nehme ich. Beziehungsstatus zur Rapmusik. Wie würdest du es beschreiben?
Ich habe gerade richtig Frühlingsgefühle nach unserem Gespräch. Also
vielleicht geil, liebe
jetzt, ich. Glaub, also jetzt sind wir auf jeden Fall wieder, jetzt ist auf jeden Fall wieder Friends with Benefits.
Sehr gut. Schmetterling im Bauch, gefällt mir.
Oh, ja.
Und wie viel Rap bist du auf einer 10er-Skala?
Wie viel Rap bin ich auf einer 10er-Skala? 8.
Warum? Was fehlt dir zur 10?
Mein Mixtape. Mein eigenes Mixtape.
Habe ich auch nicht. Obwohl, ich habe ein paar Songs gemacht. So einen Quatsch habe ich schon gemacht. Aber naja. Ich brauche 3 Songs von dir für unsere Playlist.
Ja. Gangstar Battle. Muss ich gucken, ob die noch schon drauf sind, oder? Ich glaube, es heißt Battle, oder?
Was von Gangstar ein Song?
Gangstar Battle heißt der, glaube ich.
Guck mal, kenne ich nicht. Doch, Tatsache. Ach, krass. Okay, warte mal. Ja, krass, den habe ich gar nicht so auf dem Sender gehabt. Ja, okay. Hm.
Den habe ich meine Bravo Black Pit Hits oder was ist denn
der? Der ist auf dem 8 Mile Soundtrack.
Ah, ja.
Das ist die Brücke wahrscheinlich.
Da habe ich ihn her, ja. Habe ich ziemlich nämlich irgendwie jung entdeckt und seitdem fand ich Gangstar mega. Ah, ja, klar.
Ja, krass, gar nicht. Den habe ich den zumindest gar nicht auf dem Sender gehabt. Interessant.
Talib Kweli, I Try.
Aha. Warum?
Der war damals auf diesem, als wir diese Platten bekommen haben, aus diesem Bootcamp in den USA, mein Kumpel diese Platten mitgebracht hat. Das war, glaube ich, so einer der ersten Talib Kweli-Songs, die wir gehört haben.
Stark, den habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Aha. Das ist nämlich das Problem, wenn es zu viel Mucke gibt. Du kriegst es nicht, kannst es nicht alles hören, das geht nicht.
Nein, man vergisst ja auch alles.
Ja.
Und jetzt muss ich mich entscheiden zwischen Till I Collapse und Eminem, aber das ist zu bekannt. Weißt du was? Was der beste Song war früher zum Aufstehen an so einem sonnigen Tag in fucking Stuttgart, Twister Sunshine.
Okay. Stark. Wir gehen mit zurück in deine Heimat und stehen mit dir zusammen auf. When I wake up in the
morning. Ja. Das war geil.
Stark. Das sind 3 sehr schöne Songs, die ich so nicht erwartet hätte. Und es gibt wahrscheinlich noch 50 andere Namen, die du noch hättest erwähnen können und müssen heute. Aber das Gespräch hatte ehrlicherweise so eine schöne Wendung in eine andere Richtung, dass ich ganz glücklich darüber bin, worüber wir gesprochen haben.
Ja, aber ich, ja.
Mach eine Playlist. Hau sie raus.
Jetzt soll ich mal eine Playlist machen, ne?
Ja. Mach Rap.
Ich bin sehr faul.
Ja.
Ich finde immer, so Sachen sortieren, das kriege ich schon mit Sachen, die ich machen muss, schwer hin. Ja. Aber stimmt, eigentlich sollte ich mal eine machen, finde ich.
Ich finde wir kommen alle aus einer Generation von Playlisten bis hin zu Tapes. Es ist eine gute Sache für die Allgemeinheit. Ich schicke dir auch was, damit du mal ein bisschen
unbedingt
was reinhören kannst.
Unbedingt.
Und neues Format ab April, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid.
Genau, ab 4. April, Neotropic Tonight auf ZDF Neo. Und in der ZDF-Mediathek. Eine Late-Night-Show.
Bin gespannt. Danke dir, dass du hier warst.
Danke dir, mein Lieber. Hat großen Spaß gemacht. Hat mir richtig Spaß gemacht, mit jemandem über Hip-Hop zu reden. Und jetzt werde ich, glaube ich, den Nachmittag Hip-Hop hören. Das ist auf jeden Fall.
dann haben wir unseren Job richtig gemacht.
Also, sehr schön.
Danke. Und euch bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.